Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, wir fahren fort mit dem Buch vom Kardinal Leo Schäfzig, Maria, Mutter und Gefährtin Christi. In der letzten Sendung haben wir ein Kapitel gehört, die Sprache des Herzens, und jetzt folgt das Kapitel, die Antwort des Herzens. Indem die Botschaft von Fatima das Herz Marie der Verehrung der Christen anempfiehlt, weist sie uns auf den Kern und das Wesen des Christus wie des Mariengeheimnisses und auf die innige Verbindung beider Geheimnisse hin. Daraus ergibt sich eine letztmögliche Vertiefung, Vergeistigung und Verinnerlichung der Marienverehrung überhaupt, die, nach dem Sinn der Botschaft von Fatima, gleichsam von Herzen zu Herzen gehen soll. Man könnte freilich immer sagen, dass die Herz-Marie-Verehrung im Grunde nichts anderes meine und erbringe, als jede andere marianische Andachtsform es ebenfalls tut. Das ist nicht ganz falsch, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Der Ruf, der vom Herzen ausgeht und der von anderen Herzen beantwortet werden soll, bringt in die Marienverehrung neue Elemente, neue Farben und Nuancen hinein. Er stattet sie gleichsam mit Herztönen aus. Von daher gewinnt sie eine neue Kraft der Innerlichkeit, der geistigen Gesinnung und der Wahrhaftigkeit. Das ist deshalb bedeutsam, weil die Marienverehrung oft in Gefahr steht, sich in äußeren Übungen zu erschöpfen. Wo der Mensch die Antwort auf die Eröffnung des Herzens Maria gibt, dort muss diese Antwort auch von Herzen kommen, das heißt, sie muss aus dem Wesen des Menschen kommen, aus innerster Überzeugung erwachsen und in lauterster Gesinnung erfolgen. Wenn die Antwort so von Herzen kommt, wird sie auch zu Herzen gehen, nämlich zum Herzen Marias. Dies aber besagt, dass die Verehrung der Gottesmutter durch die Christen auf das Wesentliche des Marien- und Christusgeheimnisses gehen wird. Sie wird sich nicht an zweitrangiges und nebensächliches heften, sie wird deshalb auch nicht ausschließlich auf die Erfüllung persönlicher Wünsche gerichtet sein, obgleich das rechte Bitten immer zur religiösen Verehrung hinzugehört. An das Herz Marie gerichtet wird die Marienverehrung sich zuerst an das halten, was das Herz der Gottesmutter selbst erfüllte. Die Verherrlichung Gottes durch den Dienst an der Erlösung der Menschheit. Dafür wird die von Herzen kommende, wesentliche Marienverehrung der Mutter des Herrn unablässig danken, sie rühmen und das Geheimnis der Gottes- und Menschenliebe in ihr preisen. So wird eine solche wesentliche Verehrung, die im Geist und in der Wahrheit geschieht, nicht nur im Marienverehrer den Geist der inneren Lauterkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit erwecken. Sie wird auch objektiv und äußerlich einen sicheren Gang nehmen und einen geraden Weg beschreiten, geradewegs zum Zentrum hin. Das ist für die Sicherheit und Festigkeit der Marienverehrung gerade in der heutigen Zeit vonnöten. Sie droht heute an den Rand des christlichen Glaubenslebens gedrückt zu werden. Das geschieht in verfeinerter Form, zum Beispiel auch dort, wo gesagt wird, man solle die Marienfrömmigkeit, der Anerkennung des Vorbildes Marias, von der Marienverehrung, der direkten verehrenden Hinwendung zu ihr in Andacht und Gebet, trennen. Oder wo der Grundsatz vertreten wird, man solle nicht zu Maria, sondern wie Maria beten. Solchen Absichten ist nur zu begegnen, wenn die Marienverehrung ganz wesentlich auf das Zentrum gerichtet und aus dem Geist dieses Zentrums vollzogen wird. Das aber ist das unbefleckte Herz Marias als Symbol der tiefsten seins- und gesinnungsmäßigen Einheit mit Christus. So geht es bei der Marienverehrung zuletzt auch nicht um die heute einseitig in den Vordergrund gerückte Selbstverwirklichung des Menschen, die leicht in einen verfeinerten Egoismus umschlagen kann, sondern gerade auch um Selbstentäußerung und Selbstpreisgabe, in der auf das Herz Marias und zuletzt auf das Herz des Erlösers gehenden Liebe. Die Botschaft von Fatima bekräftigt diese sich selbst entäußernde Liebe zu Maria dadurch, dass sie das Moment des Leidens und des Schmerzes besonders hervorhebt. Das ist das in der Vision sichtbar werdende Herz Marias ist nicht von Blumen begrenzt, sondern von Dornen umgeben. Dies will sagen, dass die selbstlose Liebe unauflöslich mit Schmerz und Leiden verbunden auftritt. Herz reimt sich ja nicht nur äußerlich auf Schmerz. Herz wird immer auch als Organ der feinsten Sensibilität für das Leid und der innigsten Leidensfähigkeit verstanden. Jede wahre, von Herzen kommende Liebe muss wie bei Maria, die mit dem Schwert im Herzen siegte, eine leidvolle Liebe sein. Geliebt werden von Gott und Gott lieben ist Leiden. Dieses Leid wird aber nicht in einer einseitigen Leidensmystik um seiner selbst willen gesucht, sondern als Element des Opfers und der Sühne angenommen. Das im Herzen und das heißt aus Liebe angenommene Leid vermag, wie bei Christus und seiner Magd, die Sünde zu sühnen, das heißt, sie umzuwenden und in Gnade zu verwandeln. So verbindet sich die Botschaft des Herzens von Fatima am Ende wieder mit der Botschaft von der Sühne, die von diesem Weltsühneort ausgeht. Formen der Verehrung. Die Erscheinungen Marias in Fatima enthalten nicht nur diese tiefen Glaubensgedanken über die Bedeutung der Sühne, die sich gerade im Kult des Herzens Maria verwirklichen lässt. Sie enthalten auch Anweisungen über den konkreten Vollzug des Kultes im religiösen Leben der Gläubigen. In der dritten Erscheinung wies Maria nicht nur auf den besonderen Akt der Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz hin, sondern auch auf die Sühnekommunion am ersten Samstag jeden Monats. Spätere Einsprechungen, die Lucia empfing, empfehlen die Ergänzung dieser Formen durch die Übung der ersten fünf Samstage, die durch Beicht und Kommunionempfang, Rosenkranzgebet und Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes hervorgehoben werden sollte. Bei den liturgischen wie den außerliturgischen Ehrenbezeigungen steht der Gedanke im Vordergrund, dass dadurch Genugtuung geleistet werden soll für die der Gottesmutter zugefügten Beleidigungen. Maria erscheint hier als der erste Adressat der Genugtuung, durch welche eine Wiedergutmachung der verletzten Ehre Mariens durch den Marienverehrer erbracht werden soll. Hier sind freilich zur Vermeidung von Missverständnissen und Irrtümern gewisse Unterschiede zu beachten. Wie die Marienverehrung im Ganzen nicht bei Maria stehen bleibt, sondern sich über Maria auf Christus und Gott erstreckt, so gilt dies im Besonderen auch von den Genugtuungs- und Sühnehandlungen. Denn es richtet sich auf den Herrn, was der Magd gewidmet wird. Es strömt auf den Sohn über, was der Mutter zugewendet wird. Das ist bei der Wiedergutmachung der Maria zugefügten Beleidigungen besonders zu beachten. Als Sünden richten sie sich zuletzt gegen Jesus Christus und gegen Gott, der Maria zum vollkommensten Abbild seiner Heiligkeit und Gnade unter den Adamskindern gemacht hat und sie zur Mitwirkerin der Erlösung berufen hat. Darum geht auch die auf Maria gerichtete Genugtuung zuletzt auf Gott und seinen menschgewordenen Sohn, wie sie ja auch von Christus und seinem Erlösungswerk erfließt und abgeleitet ist. Sühne und Genugtuung für die Sünden kann der Mensch nicht aus eigenen Kräften leisten, sondern nur im Anschluss an das Erlösungswerk Jesu Christi und unter Ausschöpfung der Kraft dieses Werkes. Das Sühnehandeln vor Maria erfließt also aus der bewussten Übernahme des Erlösungsleidens Christi und es zielt wiederum auf eine innigere Angleichung an Christus zur Intensivierung seines Erlösungswerkes in der Welt, beides unter Vermittlung Marias und unter Beanspruchung ihrer Mittlerstellung zum Sohne hin. So sehr die Erscheinungen von Fatima, auch die Verehrung des Herzens Marie und die Weihe an das Herz Marie als hervorragende Formen des Marienkultes empfehlen, so liegt doch der Nachdruck auf der Forderung nach dem täglichen Gebet des Rosenkranzes, das hier als Kraft- und Segensquell besonderer Art erscheint. Die Forderung nach der Übung dieses Gebetes zieht sich durch alle Erscheinungen hindurch. Sie erfährt ihren stärksten Ausdruck in der Selbstbezeichnung Marias als unsere liebe Frau vom Rosenkranz anlässlich der sechsten Erscheinung. Es ist, als wenn sich in diesem Titel das besondere Anliegen Fatimas zusammenfassen ließe, als Ruf zur Umkehr, zur Sühne, zur Heiligung und damit zur wahren Befriedung der Welt. Über Sinn und Bedeutung des Rosenkranzgebetes ist, trotz ständig einhergehender Kritik, vieles und außergewöhnlich Hohes gesagt worden, nicht nur von religiösen Dichtern und Denkern, sondern besonders auch von den Päpsten der Neuzeit. Neben diesen hochstehenden Aussagen nehmen sich die kritischen Einwände verhältnismäßig gering und beiläufig aus, so wenn etwa die angebliche Eintönigkeit dieser Gebetsweise gerügt oder die mangelnde Bewegtheit und Dynamik in dem sich gleichbleibenden Rhythmus beklagt wird. Das wird besonders im Hinblick auf den aktiv und dynamisch gerichteten modernen Menschen als Einwand formuliert. Dabei wird jedoch übersehen, dass gerade die Aktivität des modernen Menschen, die im Alltag oftmals zur Ruhelosigkeit und Hektik enthartet, eines entgegengesetzten Ruhepoles bedürfte, an dem der Mensch sich der Betrachtung und der Beschaulichkeit widmet. So ist nicht zu übersehen, dass Sinn und Streben nach dem Meditativen und Kontemplativen heute im Wachsen begriffen sind. Freilich wird dieser Sinn vielfach nicht mehr im Religiösen gesucht und das Ziel dieses Strebens nicht mehr in der christlichen Heilswahrheit gefunden. So käme es entscheidend darauf an, dem Menschen wieder die Tiefe und Schönheit der christlichen Heilswahrheit zu erschließen. Würde er dieser gewahr, so würde er auch die Bedeutung des Rosenkranzgebetes neu erfassen, denn hier wird diese Wahrheit in lebendiger Vergegenwärtigung ihrer Geschichte in den drei Geheimnisreihen konkret entfaltet. Der Rosenkranz betrachtet in harmonischer Folge die wichtigsten Heilsereignisse, die sich in Christus zugetragen haben. Von der jungfräulichen Empfängnis und den Geheimnissen seiner Kindheit bis zu dem erhabenen Geschehen vor Ostern, des seligen Leidens und der glorreichen Auferstehung und weiter bis zu deren Auswirkung auf die sich bildende Kirche am Pfingsttag und auf die heilige Jungfrau an dem Tage, an dem sie nach Beendigung des Erdenlebens mit Leib und Seele in die himmlische Heimat aufgenommen wurde. Darum kann man den Rosenkranz auch nicht als Ausdruck mittelalterlicher Gefühlsfrömmigkeit ausgeben. Er ist in seinen wesentlichen Teilen und Elementen aus biblischem Grund gewachsen. Hier wird das religiöse Empfinden und Denken des Christen nicht auf Privatwege der Frömmigkeit verwiesen und in eine Welt subjektiver Anmutungen hineingeführt, sondern er wird gleichsam auf die große Straße des Heiles gestellt, die Christus selbst gegangen ist und die Maria begleitend mitging. Darum kann Paul VI. Den Rosenkranz als ein biblisches Gebet bezeichnen, das zutiefst christologisch geprägt ist. Das Glaubensbekenntnis, das ihn heute einleitet, das Gebet des Herrn am Beginn der einzelnen Gesetze, der Engelsgruß im ersten Teil des Ave Maria, die Reihe der Geheimnisse, der Ausklang der Gesetze im trinitarischen Lobpreis, alle diese Elemente ergeben eine Zusammenfassung biblisch-christlichen Glaubens, wie sie konzentrierter und kernhafter nicht gedacht werden kann. Der Rosenkranz stellt eine Bekenntnisform dar, in der sich das Schema der frühchristlichen Glaubensverkündigung spiegelt. Er ist Ausdruck einer christozentrischen Marienverehrung, die im schönsten Zusammenklingen von Lob, Dank und Bitte bewundernd um das Grundgeheimnis des Christentums kreist, das Geheimnis des Gottmenschen und der Erlösung der Menschheit von der Sünde, in welches Geschehen der Gottmensch als der eine Mittler zwischen Gott und dem Menschen, doch seine Mutter als Gehilfin einbezog, um damit der Kirche und allen Menschen ein Mittun an der Erlösung zu ermöglichen. Zuletzt hat Johannes Paul II. In dem apostolischen Schreiben Rosarium Virginis Mariae vom 16. Oktober 2002 die Bedeutung des Rosenkranzgebetes in leuchtenden Farben ins Bewusstsein der Kirche gehoben und es um die lichtreichen Geheimnisse ergänzt. Nach Johannes Paul II. Ist der Rosenkranz ein zutiefst christologisches Gebet, das in der Nüchternheit seiner Teile in sich die Tiefe der ganzen frohen Botschaft vereinigt. Dieses kontemplativ gehaltene Gebet regt zum Vollzug der jedem Christen gestellten Aufgabe an, die Augen auf das Antlitz Christi gerichtet zu halten und darin das Geheimnis des gewöhnlichen und schmerzlichen Weges seiner Menschheit zu erkennen und so das Heute der Erlösung zu verwirklichen, das nicht zuletzt als Friedensgebet auf den Frieden in der Welt ausgerichtet ist. Aber im Zusammenhang mit Fatima ist eigentlich nicht die allgemeine Bedeutung des Rosenkranzgebetes gefragt. Was hier vor allem in Frage steht, ist die innere Verbindung dieser Botschaft mit der von ihr so stark empfohlenen und geradezu befohlenen Übung des Rosenkranzes. Der Kern der Botschaft um Fatima besteht im Aufruf zur Umkehr, zur Buße, zur Sühne und damit zur innersten Befriedung der Menschheit, als deren Folge sich auch der äußere Friede ergeben wird. Aber warum wird als Hilfsmittel zur Verwirklichung dieses Zieles gerade der Rosenkranz so hoch bewertet und sein Gebrauch so dringend gefordert? Der Grund dafür ist im Vorhergehenden schon angedeutet worden. Das Rosenkranzgebet stellt eine besonders konzentrierte und intensive Form des geistigen Mitvollzugs der Heils- und Erlösungsgeschichte für den gläubigen Menschen dar. Fatima aber will diese Geschichte in die Wirklichkeit der heutigen Welt hineinstellen und die Gläubigen zur Weiterführung dieser Geschichte in Gegenwart und Zukunft durch eigenes Mitwirken, durch geistlichen Einsatz für die anderen in der Weise der stellvertretenden Sühne aufrufen. Wie kann das besser gelingen, als durch ein geistiges Eingehen auf das Geschehen der Erlösung und durch ein Mitgehen des Erlösungsweges unter der Anleitung und im Geiste Marias? Wer in diesem mündlichen Gebet, das zugleich einen starken Zug zur Meditation und Kontemplation freisetzt, die Stationen des Erlöserweges nachgeht, der schwingt sich geistig in das Erlösungsgeschehen ein, der geht nicht nur tiefer in die Wahrheit und den Sinn dieses Geschehens ein, sondern er wird auch von seinen geistigen und moralischen Kräften getroffen, die ihn zur weiteren Verwirklichung dieses Geschehens drängen. Weil der Rosenkranz die Geschichte unserer Erlösung rekapituliert und weil die Botschaft von Fatima zur Verwirklichung der Erlösung unter dem Horizont der Gegenwart aufruft, gehören die beiden Geschehnisse so eng zusammen. Sie stimmen überein wie Licht und Widerschein, wie Ruf und Echo. Trotz dieser Hochschätzung des Rosenkranzes wahrt Fatima die rechte Ordnung und Gewichtung der Heilsmittel. Es vertritt nicht die alleinige Bedeutung des Rosenkranzes. Bezeichnenderweise wird an entscheidender Stelle die Abfolge eingehalten, nämlich Beichtempfang, Kommunion und Rosenkranz. Diese Folge besagt, dass das Grundlegende, das Wesentliche und vollwirkliche Eingehen in das Erlösungswerk Jesu Christi in den Sakramenten der Kirche vor sich geht, auf deren Grund jedes Gebet steht und zu denen es als Ziel auch zurückmünden muss. Aber das Rosenkranzgebet entfaltet dieses Wesentliche, dieses göttlich Lebendige in den Bereich des Moralischen, des menschlich Gemüthaften hinein und kann ihm so zu ganz menschlichen Resonanz verhelfen. Soviel zu der heutigen Tischlesung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören.